Herzlich willkommen zu unserem Sprachmagazin Sozusagen. Und mit dieser Titelnennung sind wir auch schon mittendrin in einer Sendung, in der es unter anderem über Füllwörter und Umgehungsdeutsch gehen soll. So hat Wolfgang Kemp das genannt in seinem neuen Buch mit dem wunderbaren Titel »Irgendwie so total spannend«. Unser schöner neuer Sprachgebrauch. Und Wolfgang Kemp ist mir jetzt aus Lüneburg zugeschaltet. Herzlich willkommen bei Sozusagen.
Ich grüße Sie in München.
Herr Kemp, kannten Sie unser Sprachmagazin mit dem Titel Sozusagen eigentlich schon, als Sie Ihr Buch und die vorangehenden Zeitungsartikel zum derzeitigen Sprachgebrauch geschrieben haben?
Ja, das kannte ich. Es ist eine Stellungnahme, ein Sammelort von solchen Redewendungen. Es ist natürlich nicht mir als Ersten aufgefallen, dass wir dieses Wort zum Beispiel genauso wie oder so und so weiter, wie und so weiter ununterbrochen gebrauchen, ohne dass es nötig wäre.
Irgendwie so total spannend heißt Ihr Buch. In dem Titel, da steckt ja schon das ganze Dilemma, das Sie beschreiben, nämlich die gleichzeitige Verwendung von sogenanntem Umgehungsdeutsch und Ultradeutsch. Was genau haben Sie da beobachtet?
Ja, also wie gesagt, auf der einen Seite diese Tendenz zum Sozusagen, also die Durchdringung mit Füllwörtern, die nicht notwendig sind. Und auf der anderen Seite offenbar ein schlechtes Gewissen, ein Gefühl, dass man doch bitte etwas härter, genauer, fester sein soll. Und so kommt es zu dieser komplementären Figur von irgendwie und total, absolut. Man denke nur an das Wort absolut. Warum dieses eine solche Karriere gemacht hat, das müsste auch nochmal untersucht werden.
Sie haben ja wirklich jede Menge Füllwörter genannt. Sie nennen die auch verbale Weichmacher oder sprechen auch von sprachlichen Luschen. Was gibt es da noch im Angebot, außer sozusagen?
Allein das kleine Wörtchen so, das immer wieder gebraucht wird, wenn man einen Sachverhalt ansprechen will, aber ihn sofort in eine Art Schallraum setzt, der völlig unbestimmt ist. Also das ist so eine Tendenz wie ein Faktor der Ungenauigkeit wird mit solchen Worten mitgeliefert. Das habe ich eben Umgehungsdeutsch genannt, während das Ultradeutsch, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Das sind eben diese harten, diese Schläge, wie absolut, total, auf jeden Fall und so weiter.
Manchmal haben Füllwörter ja auch ihre Berechtigung. Es gibt sie nicht umsonst in der deutschen Sprache.
Ja, es geht auch hier um die Menge, um den dauernden Gebrauch, der in den letzten 10, 20 Jahren enorm zugenommen hat. Es gibt sehr gehaltvolle Füllwörter, wie zum Beispiel das aber auch schon längst missbrauchte Wort Halt, was eher aus dem Süddeutschen kommt. Also das ist halt auch so eine Siedlung. In diesem Halt wird ein enormes Vorwissen vorausgesetzt oder angespielt, ohne dass der Sprecher und sein Gegenüber das in irgendeiner Weise füllen könnte. Das ist auch so ein Schwallwort, ne? Halt, das ist halt auch so.
Also so eine Behauptung auch.
Ja, und eben die Beanspruchung eines großen Vorwissens. Halt setzt immer sehr, sehr viel voraus, dass man das mit weiß.
Das stimmt aber eventuell nicht immer.
Das stimmt in wenigsten Fällen, weil das eben auch nur ein Beschleuniger ist in der Sprache.
Noch einmal zum schönen Wörtchen sozusagen. Der korrekte Einsatz wäre ja, wenn ich es benutze, kurz bevor ich etwas noch einmal anders vielleicht, im besten Fall ja auch genauer ausdrücken möchte. Also sozusagen motiviert, sozusagen zum Dranbleiben.
Ja, das ist einer der kritischsten Punkte überhaupt des heutigen Sprachgebrauches. Es wird angedeutet, dass eine Reformulierung möglich wäre, nötig wäre und jetzt gleich kommt, aber nicht kommt. Und diese Leerstellen, die habe ich verfolgt zum Beispiel bei den Lieblingsadjektiven schwierig und spannend. wenn Sie das mal beobachten, dann im Sprachgebrauch, dass Sie vielleicht nichts getan haben, dann fallen Ihnen zwei Dinge auf. Erstens, es bleibt nie bei einer Nennung. Wenn einer anfängt mit spannend, dann kommt nach ein paar Minuten oder Sekunden das zweite. Ist genauso bei schwierig. Und es muss nicht begründet werden.
Oft wird das, was da als spannend beschrieben wird, das ist überhaupt nicht spannend. Also ein spannendes Bild ist im seltensten Fall spannend, weil es eigentlich vollkommen offen liegt.
Ja, das heißt nichts anderes als, das ist ein wichtiges Werk, Aussage etc. Es hat sich einfach verselbstständigt.
Sie haben zur Recherche vor allem Radio und Podcasts gehört, richtig?
Den Podcast habe ich mir vorgenommen, weil ich das Gefühl hatte, dass hier etwas sehr Wichtiges passiert, nämlich es wird eine Alltagssprache auf das Niveau der veröffentlichten und gespeicherten Sprache hochgefahren bzw. mit dieser ausgehandelt. Also Podcast ist eine Quelle, ist überhaupt, wie ich finde, die Quelle zur Betrachtung des heutigen Sprachgeschehens.
Es ist ja ein Nebenbei-Medium, das oft, also ungeskriptet ist, wie man bei uns sagt. Man liest nicht ab, sondern man spricht frei, spontan, im besten Fall authentisch. Ist es deshalb für Sie so interessant gewesen, oder?
Ja, aber es steht unter dem Druck, ne, dass Hunderttausende zuhören und dass das Ganze gespeichert wird, also zu jeder Zeit wieder abgerufen werden kann. Das ist sozusagen die offizielle Form dieser Sprache, die gleichzeitig eine lockere, spontane, authentische Ansprache sein will. Und in dieser Zwischenzone, da passiert eben einiges. Deswegen fange ich dieses Buch auch mit der vielleicht ersten genauen Analyse einer Podcast-Sendung an.
Was sagt denn dieser von Ihnen so beobachtete aktuelle Sprachgebrauch, also diese Diskrepanz auch zwischen Umgehungssprache, den Weichmachern, den vielen, und dem Ultradeutschen mit den Absolutheitsfloskeln, was sagt denn das über die Menschen heute aus?
Naja, das ist eine Frage an unser Gehirn, an eine mentale Psychologie, die ich auch nicht beantworten kann. Aber ich beobachte diese Diskrepanz in diesem Buch auch ja an noch ganz anderen Phänomenen, zum Beispiel die Diskrepanz zwischen den beiden Hauptbewegungen am Computer, dem Wischen und dem Tippen. Das eine ist eine periphere Bewegung, die geht unbestimmt zur Seite, ist also sozusagen gestisches Umgehungsdeutsch. Und das Tippen haut hin, urteilt, erhöht den Druck und führt zu einem kleinen Dopaminstoß vielleicht. Also da haben wir diese Gleichzeitigkeit dieser diskrepanten Bewegungen mit entsprechenden Gehirnreaktionen ebenfalls.
Sie haben ja noch mehr Widersprüche entdeckt. Im zweiten Teil geht es um Gendersprache. Und der Widerspruch, den Sie da beschreiben, liegt darin, dass Sie grundsätzlich sagen, Sprache wandelt sich, Sprache lebt und kann sich verändern, aber normalerweise eben von unten. Die Gendersprache aber ist von oben eigentlich aufoktroyiert durch Verwaltungsinstitutionen. Können Sie das nochmal genauer beschreiben?
Natürlich kam der Anstoß zu einer geschlechtergerechten Sprache aus der feministischen Sprachwissenschaft, wurde dann aber erhärtet, institutionalisiert in Hunderten von Gleichstellungsbüros, wie sie in den Universitäten, in Kultureinrichtungen, großen Betrieben und so weiter gibt, die sich dann eben normativ äußern in Regelwerken, die den Studierenden sagen, was sie bitte machen mögen. Das steht dann immer dazu, das sind Empfehlungen. Was mich daran interessiert hat, ist, dass die nicht nur sagen, was zu machen ist, sondern dass sie ihre eigenen, seit Jahrzehnten gewachsenen Usancen des Verwaltungsdeutsches durchsetzen, in Empfehlungen hin zu Abkürzungen, zu Neutralformen und so weiter. Das ist, glaube ich, das ernstere Problem am Gendern, dass Sprache entpersönlicht wird.
Also Amt vor Person heißt es immer.
Ja.
Und eigentlich habe ich zum Beispiel mal im Journalismus-Grundkurs gelernt, genau andersrum, immer ja, die genau. handelnde Person nennen. Aber weil die eben ein Geschlecht hat, ist das jetzt ein Problem
ja.
geworden.
Ja.
Vielleicht können wir das nochmal am Beispiel von Wähler durchspielen. Das fand ich ein sehr schönes Beispiel.
Klar, da kann man dann eben auch Wähler und Wählerinnen oder eben das Ganze spalten. Und in diese Mitte wird dann eben ein Zeichen gesetzt, meistens ein ehemaliges Satzzeichen, könnte man sagen, oder der Genderstern, der kein Satzzeichen ist, um eben alle drei Adressaten, Männer, Frauen und queere Personen anzusprechen. Aber Gott sei Dank spielt das Geschlecht beim Wähler überhaupt keine Rolle, sondern es ist eine Institution, eine gewissermaßen amtliche Größe, die ein Recht hat, das sie ausüben kann. Und das tut sie manchmal sehr selten, vielleicht zu selten. Und insofern ist auch das Wort Wählende falsch. Das tut man nur ganz, ganz selten.
Also weil das Gerundium, das Sie hier kritisieren, ja eigentlich auf einen Moment des Tuns
ja, ja.
hin sprachlich zeigt.
Ja.
Jetzt ist es ja aber doch im Sinne der Gleichstellung wichtig, dass sich alle abgeholt fühlen, wie man heute so sagt.
Mhm.
Wie würden Sie denn, für was plädieren Sie? Wie kann man dem besser entgegengehen?
Also erstens mal ist das nicht mein Anliegen. Ich verweise ja nur diejenigen, die dieses Anliegen haben, darauf, dass sie unzufrieden sein müssen, dass sie so wichtige Fragen wie Identität durch Großbuchstaben und Löcher in Worten kennzeichnen. Ich bin kein Sprachwissenschaftler, das muss ich an dieser Stelle nochmal betonen. Ich bin nur einer, der Sprache gebraucht.
Genau, Sie nennen sich im Buch selbst einen Laienlinguisten. Herr Kempf, Sie haben ja ursprünglich Germanistik studiert, auch noch Philosophie und Kunstgeschichte und sind dann vor allem als Kunsthistoriker tätig gewesen. Zuletzt waren Sie Professor für Kunstgeschichte in Hamburg. Was verbindet denn Kunstgeschichte und Sprache?
Naja, erstmal ein lebenslanges Problem. Sie müssen in Ihrer beruflichen Tätigkeit nicht wörtliche Sprachen, Malerei, der Skulptur, der Architektur in Wortsprache übersetzen. Das ist unser täglich Brot. Vielleicht führt das zu einer Sensibilität, die sich dann auch um größere Bereiche wie die Alterssprache kümmert.
Das Buch ist ja ziemlich unterhaltsam geschrieben. Also Sie benutzen die kritisierten Wendungen gern auch absichtlich selbst, sozusagen als Beispiel. Aber Sie benutzen auch viele Fremdwörter. Also es ist schon eher was für Sprachwissenschaftler oder sehr gut informierte Laienlinguisten. Tragen Sie da nicht Eulen nach Athen? Für wen, denken Sie, ist das Buch gedacht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich sehe da auch eine Mischung zwischen, was Sie lustig nennen, das ist es auch, das musste es auch sein, weil sonst erträgt man nicht diesen monatelangen Umgang mit Sprachluschen, wenn ich das Wort nochmal gebrauchen darf. Auf der anderen Seite hat es natürlich ein ernstes Anliegen und es setzt auch Akzente für die Wissenschaft von einer Außenseiterposition. Also es ist ein Mixed Bag, es ist beides drin, eine essayistische Unterhaltungskomponente und eine wissenschaftliche Reflexion.
Das Buch, irgendwie so total spannend, unser schöner neuer Sprachgebrauch von Wolfgang Kempf, ist erschienen bei Zu Klempen und kostet 16 Euro. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.